Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich bin Katharina.
Ja, wir entschuldigen uns, oder vor allem ich, mich für die Verspätung der Folge, aber ich lag wirklich 2 Wochen irgendwie flach mit Fieber, Husten, Stimmwegbruch.
Ja, von der Stimme hast du immer noch nicht alles zurück.
Ja, eventuell hört es der ein oder andere noch an meiner Stimme. Die ist noch ein ganz mini bisschen angeschlagen. Aber ja, jetzt, trotzdem sitzen wir wieder hier.
Jetzt ist sie ist wieder gut, sie fühlt sich wieder gut genug, um jetzt mit uns hier hoffentlich eine gute Folge auf die Beine zu bekommen.
Richtig.
Nachdem wir diese dummen Kratzgeräusche aus unseren Mikrofonen ausgemerzt hatten.
Wir hatten gerade plötzlich wieder irgendwelche Interferenzen, die wir gehört haben, und es lag jetzt plötzlich an unseren Handys.
Die sonst auch immer neben all unserem Equipment liegen, aber heute hat es irgendeinem technischen Teil hier...
Ein rhythmisches Störgeräusch ausgelöst.
Ja, irgendeinem technischen Teil hat es nicht gepasst heute.
Richtig. Naja,
Technik halt.
Ja. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht lang
schnacken.
Ja, wir haben uns gedacht, wir hatten lange keine Puppen mehr. Und darum
das
haben
ist
wir
richtig.
Puppen heute zum Thema.
Ja.
Mal wieder.
Klein, fein, knackig, schnell gesagt. Super. Ja.
Also ich würde mit meiner anfangen. Ich kann aber schon vorweg sagen, ist jetzt keine wahnsinnig unheimliche Geschichte. Ja, aber...
Ja, ich meine, es gibt ja auch nicht unendlich verfluchte... Puppen. Also ja. meine Puppe ist jetzt auch nicht so richtig verflucht.
Nein,
es
also
rankt sich nur so ein Mythos.
Ich habe schon gemerkt, langsam neigen sich Puppen leider dem Ende zu. Beziehungsweise das, was man bei anderen noch findet, ist halt dann wieder so kurz.
Ja.
Da könnte man vielleicht nochmal so eine Sammelfolge dann machen, wenn man das nochmal macht.
Genau, also aber nichtsdestotrotz,
genau.
Noch haben wir ein bisschen Content für euch und
noch haben wir ein bisschen Puppen für euch.
Na, dann hau mal raus.
Auf Pulau Ubin, einer boomerangförmigen Insel im Nordwesten Singapurs, steht ein kleiner gelber Schrein. Versteckt im Wald, als einer der letzten verbliebenen Orte in Singapur, der frei von städtischer Entwicklung, Betongebäuden und asphaltierten Straßen ist, kommen die Menschen, um das Gedenken an ein junges deutsches Mädchen aufrechtzuerhalten, ihr Opfergaben zu bringen und für das eigene Glück im Glücksspiel zu beten. Auf Pulau Ubin lebte früher eine größere Bevölkerung, die sich mit verschiedenen Unternehmen wie Plantagen und Granitabbau beschäftigte. Das Wort Pulau Ubin bedeutet in der malaiischen Sprache Granitinsel. Heute sind die Granitsteinbrüche leer oder zumindest aufgegeben. Sie wurden von der Vegetation zurückerobert oder mit Wasser aufgefüllt. Der Schrein des deutschen Mädchens, der sich an der Südküste von Pulau Ubin befindet, hat die Fantasie der Bevölkerung in einer Weise angeregt, wie es nur wenige andere Schreine in Singapur getan haben. Abgesehen von Berichten in den Nachrichten ist der Schrein Gegenstand von Dokumentarfilmen, einem Theaterstück und einem Fernsehfilm, der auf diesem Theaterstück basiert. Er hat sogar ein 6-minütiges Stück inspiriert, das für ein chinesisches Orchester geschrieben wurde. In den 1910er Jahren lebten auf der Insel Pulau Ubin in der britischen Kronkolonie Singapur 2 deutsche Familien, die Kaffeeplantagen betrieben. Die Insel war auch eine wichtige Quelle für Granit, der für den Bau von Gebäuden und Infrastrukturen auf dem Festland Singapurs verwendet wurde und beherbergte eine Reihe von Steinbrüchen. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in dem sich Deutschland im Konflikt mit Großbritannien befand, veranlasste die Briten im Juli 1914, deutsche Staatsangehörige aus Sicherheitsgründen zu verhaften. Eine britische Militäreinheit wurde nach Pulau Ubin entsandt, um die Deutschen festzunehmen. Doch die 18-jährige Tochter einer der Familien floh vor den britischen Truppen in ein Waldgebiet. Einige Tage später wurde ihre von Ameisen bedeckte Leiche von Plantagenarbeitern entdeckt. Das Mädchen war nach einem Sturz von einer Klippe in der Nähe eines Steinbruchs gestorben. Die Arbeiter bedeckten die Leiche mit Sand, legten Blumen nieder und zündeten Weihrauch an, bevor sie für das Mädchen, dessen Name nicht bekannt ist, beteten. Chinesische Arbeiter bargen später die Leiche und begruben das Mädchen auf dem Kamm eines Hügels oberhalb des Steinbruchs. Sie wurde in einer Urne zusammen mit einem Eisenkreuz, das Mädchen war angeblich römisch-katholisch, einiger Strähnen ihres Haares und einer Reihe von Münzen beigesetzt. Über dem Grab wurde ein behelfsmäßiger Schrein errichtet, der mit Glück in Verbindung gebracht wurde. Glücksspieler aus Singapur und von der malaiischen Halbinsel besuchten den Schrein, um Opfergaben zu bringen, in der Hoffnung, dass der Geist des deutschen Mädchens sie mit Glück segnen würde. 1974 errichtete ein Steinbruchunternehmen einen dauerhaften Schrein an der Stelle, der als kleiner gelber chinesischer Tempel beschrieben wurde. Es wird angenommen, dass die Überreste des Mädchens zu dieser Zeit exhumiert und in einer Urne an der Stelle beigesetzt wurden. Außerdem wurden auch ihre Haarsträhnen und das Eisenkreuz in den neuen Tempel gebracht. Doch als der Mann, der 1974 geholfen hatte, die sterblichen Überreste in die neue Urne zu legen, 1990 nachsah, waren sie bereits verschwunden. Das ist zumindest eine der Geschichten, die dieser Mann im Laufe der vielen Jahre erzählt hat. Ab den 1970er Jahren ging der Abbau auf der Insel zurück und die letzte Abbaustelle wurde 1999 geschlossen. Die Zahl der Einwohner sank von etwa 2000 auf weniger als 100 und die Insel wurde zu einem Zufluchtsort für Wildtiere. Der Schrein im Südwesten der Insel befindet sich heute im Kittam Mountainbike Park. Der Schrein des deutschen Mädchens zieht nach wie vor Besucher an, die Nagellack, Parfüm und Make-up für den Geist des Mädchens hinterlassen. Die Puppe, die von Natur aus wohlwollend ist, hilft der Gemeinschaft und beschützt sie vor Unglück. Jedes Jahr findet ein Fest statt, bei dem der Puppe Opfergaben dargebracht werden. Einer der wichtigsten Gegenstände im Schrein des deutschen Mädchens ist ohne Zweifel die heimgesuchte Barbie-Puppe, die sich in einer geschlossenen Schachtel befindet. Obwohl es nicht spukt wie bei vielen anderen Gegenständen, die angeblich von der Seele oder einem Geist besessen sind, ist der Ursprung der Puppe ziemlich gespenstisch. Der Legende nach, und das ist eine neuere Legende, wurde die Spukpuppe von dem Mädchen selbst aus dem Jenseits angefordert. Ein namenloser Inselbewohner aus Pulau Ubin, der nach Australien gezogen war, hatte im Jahr 2007 immer wieder seltsame Träume. Er träumte 3 Nächte hintereinander von einem europäisch aussehenden Mädchen, das ihn zu einem bestimmten Geschäft mit einer bestimmten Barbie-Puppe führte. Sie bat darum, die Puppe auf ihren Altar in Singapur zu stellen. Als er denselben Laden und dieselbe Puppe fand, von der er so viele Nächte lang geträumt hatte, kaufte er die nun verfolgte Barbie-Puppe und brachte sie zum Schrein. Im Laufe der Jahre hat die spukende Barbie-Puppe selbst ihre eigenen Geheimnisse und Spukgeschichten bekommen, die der Geschichte über das Mädchen, das noch immer nicht ganz aus der Welt der Sterblichen herübergekommen ist, neues Leben einhauchen. Die Barbie-Puppe, so heißt es aufgrund der Legende, enthält den Geist und die Seele des deutschen Mädchens. Manche behaupten, dass das Bildnis heimgesucht wird und im Laufe der Zeit ist es zu einer lokalen Gottheit geworden. Sichtungen ihres Geistes durch die Dorfbewohner von Pulau Ubin haben die Legende des namenlosen Mädchens am Leben erhalten, ebenso wie die eigentümlichen Opfergaben für den Schrein. Der in Südostasien lebende Autor und Forscher Dr. William L. Gibson fand heraus, dass es 1914 auf Pulau Ubin keine Kaffeeplantage und keine deutsche Familie gab. Er vermutet, dass der Schrein auf der Insel aus dem Datuk Keramat entstanden sein könnte, einem malaiischen Volksglauben, der mit der Ahnenverehrung verbunden ist und von chinesischen Einwanderern mit ihrem Glauben vermischt wurde. Die Legende von den Ameisen könnte darauf hinweisen, dass der Schrein ursprünglich ein Ameisen- oder Termitenhügel war, der später für die Datuk Keramat-Verehrung genutzt wurde. Gibson stellte auch Nachforschungen über die Berichterstattung über den Schrein in den Medien an. Das früheste vorhandene Foto des Schreingebäudes stammt aus einem Artikel der malaiischen Zeitung Berita Minggu vom 27. Oktober 1985 über das Grab einer Prinzessin aus Java, das sich auf einem Hügel auf Pulau Ubin befand. Der Artikel verweist auf den Schrein als wahrscheinlichen Ort des Grabes. 1987 tauchte die Geschichte des deutschen Mädchens in den Medien auf, und zwar durch die Interviews eines Inselbewohners von Pulau Ubin, Chia Yengkeng. Derselbe Mann, der behauptete, dabei gewesen zu sein, als sie die Haarsträhnen und das Kreuz in den neuen Tempel brachten. Er hat seine Aussage über das Mädchen im Laufe der Jahre mehrmals geändert. So behauptete er zum Beispiel, dass die Eltern des Mädchens Niederländer waren. Da aber niederländische Bürger nicht interniert wurden, da die Niederlande im Ersten Weltkrieg neutral waren, wurde die Geschichte stattdessen zu einer deutschen Geschichte. 2004 behauptete er dann, jedoch nichts über sie zu wissen.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Ja, wirklich unheimlich war das jetzt nicht.
Nee, nee, wie gesagt, habe ich ja so angekündigt.
Genau, aber interessant, dass es hier eine Barbie-Puppe getroffen hat.
Ja, es ist wohl, also wirklich so eine blonde Barbie-Puppe mit so einem sehr opulenten, traditionellen Kleid. Mhm. Das wird sie wahrscheinlich nicht beim Kauf angehabt haben, schätze ich mal.
Nehme ich an.
Ja, steht dann da halt in so einem Kasten, ja, dass die halt so ein bisschen geschützt ist. Und dann, ja. Also der Schrein wird wohl auch umgangssprachlich da als Berlin-Heiligtum benannt.
Okay.
Wahrscheinlich halt einfach wirklich wegen dieser Legende um das angeblich deutsche Mädchen, was vielleicht auch niederländisch war oder überhaupt nicht existierte. Who knows?
Möglicherweise römisch-katholisch oder
auch nicht.
Auch nicht.
Ja, also hier gibt es viele Wenns und möglicherweise. Ne?
Ja.
Aber was feststeht, ist, dass der Schrein zuletzt im Februar 2015 wohl renoviert wurde.
Oh.
Und er zieht immerhin tatsächlich durchschnittlich 4 bis 5 Besucher pro Woche an.
Ach. Mhm. Für so ein Schrein am Ende der Welt, möchte ich schon fast sagen, ja, ist das ja doch.
Ich denke, das kommt vielleicht wirklich daher, dass der in diesem Mountainbike-Park liegt.
Ja, gut.
Und vielleicht dann einfach zufällig welche vorbeikommen und dann sich den angucken,
ja,
könnte ich mir vorstellen. Aber gut.
Ja, und selbst wenn, dann wird die Puppe halt regelmäßig besucht.
Ja, auch und schön. Wie gesagt, die Einwohner, die dort wohl noch wohnen, gehen wohl regelmäßig noch dahin und machen, geben Opfergaben und sowas. Ja. Ne? Aber ich finde es ja ein bisschen witzig, in Anführungsstrichen, dass ein oder die Seele eines Mädchens, was ja nicht so viel Glück hatte und von einer Klippe stürzte bei ihrer Flucht, dann als Symbol für Glück im Gambling angebetet wird.
Das
obwohl das Mädchen selber nicht so viel Glück hatte.
Nee, also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Nee. Also ich meine, man sagt ja, dass Frauen beim Spielen Glück bringen. Ne? Mhm. Also wie oft da solche Kerle irgendwelche Frauen neben sich stehen haben beim Roulette oder beim hier 21 oder wie das heißt. Blackjack und all so ein Zeug. Aber
jetzt ein totes Mädchen
totes so viel. Die auch überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun hatte. Nee. Also von der Klippe stürzen könnte ja nicht weiter weg vom Gambling sein, vom Spielen sein, Glücksspiel. Ja. Vielleicht hat sie ja wirklich gespielt. aber naja.
Und es gibt wohl heute, also es gibt da wohl keine sterblichen Überreste in dem Schrein, die jetzt auch nur ansatzweise diese Geschichte belegen könnten, was dann meiner Meinung nach aber auch auf diese Prinzessin aus Java zurückzuführen ist. Also, dass man das halt auch nicht belegen kann, wenn es da keine sterblichen Überreste gibt in dem Schrein. Ja,
dann kann man das auch nicht untersuchen.
Ja, also angeblich taucht sie aber hin und wieder mal da auch auf, dass sie von Dorfbewohnern gesehen wird, aber ja.
Es klingt schon sehr vage alles.
Es
ne?
ist
ich meine, unser Thema ist immer vage.
Ja, das ne? stimmt.
Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, um es mit mordlosen Worten zu sagen, nicht despektierlich gemeint. Aber ist ja natürlich alles irgendwie vage. Aber
natürlich.
Manche Geschichten klingen einfach auch glaubwürdiger als andere.
Ja.
So ist es halt.
Ja, und das ist, ich glaube nicht, dass da irgendwie die Seele des Mädchens drin ist. Ich glaube, das hat sich einfach irgendjemand ausgedacht, hat eine Puppe hingestellt, um irgendwas zu haben, was man verehren kann.
Ja.
Ja. Vielleicht hat er die auch seiner Tochter abgezogen und dann gesagt, nee, das ist jetzt...
Zur Strafe muss jetzt angebetet
unsere
werden.
Unsere neue lokale Gottheit.
Wow. Wer weiß.
Wer weiß. Aber ich freue mich jetzt schon auf deine Geschichte.
Ja, und wie gesagt, hier geht's auch nicht viel um Geister, aber mysteriös ist es trotzdem irgendwie allemal. Wir schreiben das Jahr 1930 in der mexikanischen Stadt Chihuahua. Hier, in der Calle Guadalupe Victoria, führt Pascuala Esparza ihr Brautmodengeschäft. Doch heute bleibt das beliebte Brautgeschäft geschlossen. Pascualas Tochter wird heiraten und als Brautmutter hält sie natürlich einen besonderen Platz bei der großgeplanten Feier inne. Pascuala ist unfassbar stolz auf ihre wunderhübsche Tochter, als diese freudestrahlend das Kirchenschiff zu ihrem Geliebten hinabschreitet, selbstverständlich in einem Kleid aus ihrem, Pascualas, Laden. Es steht ihr ausnehmend gut, wie die Mutter findet, und lässt die natürliche Schönheit ihrer Tochter noch mehr strahlen. Die an den Hochzeitsgottesdienst anschließende Feier könnte spaßiger und ausgelassener nicht sein. Das Brautpaar wird genauso gefeiert, wie es sich gehört, und die beiden frisch Vermählten schauen sich immer wieder verliebt an. Pascuala denkt, dass es nicht nur der schönste Tag ihrer Tochter ist, denn auch sie fühlt sich so glücklich, stolz und dankbar für das Glück ihres einzigen Mädchens, dass sie platzen könnte. Doch auf einmal wird das so frische Glück jäh gestört. Pascuala sieht, wie sich das Gesicht ihrer Tochter auf einmal schmerzhaft verzieht und sie ein wenig wankt. Auch ihr Schwiegersohn hat dies mitbekommen, eilt auf seine frisch Angetraute zu und führt sie zu einem Stuhl. Pascuala schaut sich um, während auch sie sich den Weg zu ihrer Tochter bahnt. Es haben nicht viele Gäste den kleinen Zwischenfall mitbekommen und auch die Musik spielt noch. Als die besorgte Frau bei dem jungen Brautpaar ankommt, fragt sie, was denn vorgefallen sei. Ihre Tochter kann es jedoch nicht mit Sicherheit sagen. Sie hat das Gefühl, irgendetwas habe sie gebissen und zeigt auf eine Stelle in ihrem Nacken, direkt beim Haaransatz. Ihr sei auf einmal schwindelig geworden und sie fühle sich nicht gut. Pasquala sieht die Stelle an, die ihre Tochter ihr gezeigt hat, und kann tatsächlich eine kleine Wunde erspähen, die stark gerötet ist. Besorgt fragt der Mann ihrer Tochter, ob sie denn wieder aufstehen könne. Als die junge Frau es probiert, sinkt sie direkt wieder zurück und schüttelt traurig mit dem Kopf. Bei Pasquala schlagen nun die Alarmglocken an. Sie besteht darauf, mit ihrer Tochter direkt zu einem Arzt zu fahren. Das Brautpaar, Pasquala sowie ein Trauzeuge, der als Helfer noch mitgekommen ist, machen sich schnurstracks auf den Weg zum nächsten Krankenhaus. Doch Pasqualas Tochter wird dort niemals lebend ankommen. Nachdem es ihr von Minute zu Minute schlechter geht, stirbt die junge Frau am glücklichsten Tag ihres Lebens in den Armen ihres Mannes. Die Ärzte im Krankenhaus können nur noch feststellen, dass der Biss einer schwarzen Witwe für den Tod der Braut verantwortlich ist. Dunkelheit, Trauer und Schmerz bricht über die Familie Esparza herein und Pasqualas Herz scheint in tausend Stücke zu zerspringen. Ihre Welt ist zutiefst erschüttert. Kann es sein, dass sie sich wirklich für immer von ihrem geliebten Kind trennen soll? Ein paar Tage nach dem Tod von Pasquala Esparzas einziger Tochter erschien im Schaufenster von ihrem Brautmodengeschäft ein neues Mannequin. Für eine Puppe, die normalerweise einfach nur Kleider zur Schau stellt, sah diese allerdings regelrecht lebensecht aus. Fast wie eine Wachsfigur oder ein echter Mensch. Zudem sieht diese Schaufensterpuppe Pasqualas kürzlich so tragisch verstorbenen Tochter unheimlich ähnlich. Konnte das Zufall sein? Das Auftauchen dieser mysteriösen neuen Fensterpuppe führte zu Gerüchten, dass Pasquala den Körper ihrer Tochter einbalsamiert und als Schaufensterpuppe ausgestellt hatte. Und ganz unbegründet scheinen diese gruseligen Geschichten nicht zu sein. Die Puppe, die als La Pasqualita bekannt wurde, zeigt so realistische Details, dass viele Menschen glauben, sie sei tatsächlich der konservierte Körper der Braut. Die lebensechten Augen, die detaillierten Hände und die Haut mit kleinen Fältchen, die sogar Krampfadern zeigte, verstärkten diese Überzeugung. Einige Menschen schwören Stein und Bein, dass sie gesehen haben, wie sich La Pasqualita bewegt oder ihre Position ändert. Angeblich verfolgen ihre Augen den Betrachter beim Vorbeigehen. Das Mannequin soll nachts zum Leben erwachen und ruhelos durch das Geschäft wandern. Einige behaupten, sie hätten Geräusche aus dem Laden gehört oder Schatten gesehen, die sich im Dunkel bewegen. Eine der schöneren Legenden besagt allerdings, dass La Pasqualita als Schutzengel für Bräute steht, damit niemals wieder ein solches Unglück auf einer Hochzeit geschehen kann. Sie soll angehenden Bräuten, die ihr Kleid in Esparzas Laden kaufen und den Saum ihres Kleides berühren, Glück für die Hochzeit bringen und die Frauen vor Unheil bewahren. Obwohl Pasquala Esparza diese Gerüchte um die mysteriöse Schaufensterpuppe immer bestritten hat, bleibt die wahre Natur von La Pasqualita ein Rätsel. Doch die Gerüchte und Legenden ziehen weiterhin Touristen und Neugierige an, die von der mysteriösen und tragischen Geschichte fasziniert sind und sich erhoffen, insgeheim doch einen Beweis dafür zu finden, dass in La Pasqualita die Seele der verstorbenen Tochter steckt.
Dankeschön.
Bitteschön.
Das ist jetzt auch... Ja.
Ist ein bisschen spooky.
Das ist, ja, spooky.
So
das
sieht die auch aus.
Das wäre was für ein Horrorfilm.
Ja, absolut. So wie damals hier House of Wax, weißt du?
Ja, genau.
Wenn jetzt so ein Psychopath anfängt, ein Geschäft zu führen und als Ausstellungsschaufensterpuppen lauter Leute tötet und die einbalsamiert, das wäre schon creepy, ne? Also ich muss auch sagen, sie sieht auch ein bisschen creepy aus. Okay. Aber
hast du gerade ein Foto von der?
Ich habe einige Fotos.
Ja. Show me, damit ich mitreden kann.
So, Moment. Man beachte tatsächlich die Details und auch gerade an den Händen.
Ja. Okay. Ja, die sieht wirklich...
Die sieht für eine Schaufensterpuppe einfach zu krass aus.
Ja.
Ne?
Also auch die Hände, die sehen so tot, also die sehen tot aus.
Ja,
ne?
Die sehen also tot aus.
Von der Farbe her und das sieht aus wie echte Fingernägel.
Ne?
Und
weil die auch so ganz krass, also die haben so eine richtig krasse Krümmung, wie manche Fingernägel haben.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass du eine Puppe solche Fingernägel geben würdest, weil das
Nein,
eigentlich
Nein, du würdest vor allem so einer Schaufensterpuppe keine Fingernägel geben. Die haben doch einfach nur diese Plastikfinger.
Ja, genau.
Höchstens
aber
vielleicht so ein bisschen angedeutet.
Ja, selbst wenn du so eine Puppe machst mit Fingernägeln, ich weiß... Das Ding ist, ich habe auch gar keine Ahnung, sie könnte auch eine Wachsfigur sein.
Hm.
Ne? Also, aber eine Wachsfigur in ein Schaufenster zu stellen, mitten in Mexiko, wo es im Sommer urstheiß ist.
Also da brauchst du schon, glaube ich, eine bestimmte Temperatur im Laden durchgängig.
Genau, durchgängig.
dass das nicht schmilzt.
Ich weiß halt nicht, ob die jetzt Klimaanlage haben da. Aber selbst wenn wir das jetzt umdrehen und sagen, es könnte vielleicht ein balsamierter, konservierter Körper einer echten Person sein, was echt creepy wäre, auch das ist eher unwahrscheinlich unter den Bedingungen.
Wie kriegst du denn die ganze Zeit zum Stehen?
Naja, gut, da wird schon irgendwo ein Ständer sein, so wie Schaufensterpuppen auch Ständer haben. Ja. Ne? Aber das Ding ist halt, eine konservierte Leiche, egal ob das jetzt nun ein Tier ist oder eben ein Mensch, muss ja auch unter bestimmten Bedingungen gehalten werden, damit der so gut erhalten bleibt. Und ich glaube nicht, dass das unter voller Sonnenbestrahlung in einem Schaufenster der Fall wäre.
Aber das ist doch auch, wenn du so ausgestopfte Tiere hast, die stehen ja auch teilweise jetzt nicht in speziell temperierten Räumen, die hängen ja teilweise auch einfach nur irgendwo rum.
Ja, das stimmt.
So. Aber wenn du das theoretisch so...
Ja, aber Tiere haben ja immer noch Fell, was die Haut überdeckt. Ja, wir Menschen haben ja nun mal nicht unbedingt Fell. Und halt die Augen, ich meine, klar sind das Glasaugen, oder? Mm. Ich nehme an, dass es Glas ist. Plastik wird
ja, also
wohl nicht
echte
sein.
Augen werden ja schon...
Nein, das meine ich damit nicht, dass das echte Augen sind. Aber sie sind sehr realistisch dargestellt.
Ja, das stimmt, ja.
Auch
ich finde am krassesten die Hände.
Die Features vom Gesicht und so, die sehen sehr speziell aus und nicht wie du so eine klassische Puppe fürs Schaufenster machen würdest. Und naja, auf jeden Fall ist das eben dieses Mysterium. Was ist das für eine Schaufensterpuppe? Warum war sie kurz nach diesem Tod von der Tochter da? Und warum steht sie seit jeher dort? Ne? Ja. Also jetzt fast ein ganzes Jahrhundert. Ne?
Krass.
Ja, der Name der Tochter ging übrigens über die Jahre verloren, weil natürlich ist Pasquale Esparza mittlerweile verstorben.
Mhm. Aber krass, dass die neuen Besitzer dann die immer noch da stehen haben, ne?
Ja, ist schon komisch.
Also, ist schon
sus. Schon, ne? Aber vielleicht sind die in ein Geheimnis eingeweiht, was andere Leute nicht kennen.
Mhm.
Na, es ist auch nichts über Pasqualas Todesdatum bekannt, leider, habe ich versucht zu finden. Aber das ist alles sehr vage hier.
Okay.
Ne? Ich denke mir auch, naja, diese Begründung, ja, die wechselt ihre Position. Also Mannequins werden in der Regel umpositioniert.
Ja, also das fände ich jetzt nicht mal so verdächtig, weil ja, Mannequins und so Schaufensterpuppen, die werden halt nun mal umpositioniert.
Genau.
Hin und wieder. Also bei mir wäre es wirklich eher so dieses, das Aussehen.
Ja,
so,
ne? Das Aussehen, wenn sie wirklich einbalsamiert ist, könnte sie ihre Arm- und Beinpositionen auch gar nicht ändern.
Ja.
Na, wenn du einbalsamiert bist, bist du ja keine Puppe.
Nee.
Na, also dann wirst du ja in eine Form balsamiert und darin bleibst du in der Regel dann auch. Auch als Tier. Ne?
Mhm.
Du gehst ja nicht zu einem konservierten Tier hin und dann setzt du das Pfötchen mal woanders hin und den Kopf drehst du mal nach links und dann mal nach rechts.
Nee, ich glaube nicht.
Das würde ja die ganze Arbeit des ich weiß nicht, wie diese Leute, die den Beruf machen, heißen, aber die Arbeit dieser Menschen würde das jetzt komplett zerstören.
Ja, ne? Das stimmt.
Und deswegen ich weiß halt nicht. Ja. Ne?
Es sieht schon wirklich sehr spooky aus.
Es sieht
muss
halt
man
echt
sagen.
Ich finde die Hände auch super spooky, muss ich echt sagen, weil die so viele kleine Handfältchen haben.
Und ich finde, die Haut sieht auch teilweise so trocken, also so richtig wie trockene Haut aus.
Ja.
Ne? Und halt die Farbe so blass und leicht grünlich. Und ich finde es komisch.
Ich bin sehr gespannt, was hier unsere Ghosties dazu sagen werden.
Ja.
Ob sie finden, nee, definitiv eine Wachsfigur, sieht man doch. Ich habe schon 500 in meinem Leben gesehen. dann okay, glaube ich gern. Oder ob sie es halt auch sus finden.
Ja,
Ja, dann ist zwischendurch auch immer noch mal von so mysteriösen Besuchern die Rede, die dann nur nachts auftauchen, um mit La Pasqualita zu reden und auch vor Sonnenuntergang dann wieder weg sind.
Okay.
Fanatiker, Groupies, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist merkwürdig. Ich würde, glaube ich, nicht mitten in der Nacht zu einem Schaufenster gehen, um mit einer Puppe zu reden, die mir nicht antwortet.
Nee, wer weiß, vielleicht antwortet sie denen ja.
In diesem Sinne könnte man vielleicht noch den Film Mannequin empfehlen, ne?
Ja.
Wo sie wirklich zum Leben erweckt.
Den habe ich ewig nicht gesehen.
Mit,
gibt's den überhaupt irgendwo zu gucken?
Das weiß ich nicht.
Ich guck mal kurz.
Aber der ist doch mit der, hier, Samantha, wie heißt sie noch?
Ach, keine Ahnung.
Die Schauspielerin von Samantha aus Sex and the City.
Ach, ja.
Wir wissen beide, wie sie, wen wir meinen.
Kim Cattrall.
Ja, die spielt, nämlich das Mannequin.
Stimmt.
Ja.
Der ist Mannequin, ne?
Ja, der heißt Mannequin. Und da ist sie die Seele einer alten Ägypterin, die dann irgendwie in dieses Mannequin verzaubert wird oder so, keine Ahnung. Aber
1987.
Ja, mega. Und durch so ein Collier wird die nämlich wach, glaube ich.
Also man kann ihn wohl aktuell nur bei Prime gucken und man muss den auch dann leihen oder kaufen.
Okay. Aber der Film ist wirklich cool irgendwie. Also ich habe den noch ewig nicht gesehen, aber wenn ihr dazu kommt oder wenn ihr Bock habt, den zu leihen, macht das mal irgendwie. Ist jetzt noch nicht meine Empfehlung für heute, aber nur so.
Eine Empfehlung vor der Empfehlung.
Eine Empfehlung vor der Empfehlung, weil es gerade zur Geschichte passt. Ja, dann habe ich mir noch gedacht, so die Sage von dem Schutzengel klingt schön, könnte aber auch einfach eine coole Marketingstrategie sein, damit mehr Leute da einkaufen gehen.
Stimmt.
Also, ne, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da wirklich eine konservierte Leiche im
steht. Ich glaube auch nicht, dass dieser Prozess so schnell geht. Eine Leiche so zu konservieren.
Na, das weiß ich nicht.
Weil wenn die schon nach 2-3 Tagen da im Schaufenster stand.
Na, das weiß ich nicht. Das ist von ein paar Tagen die Rede. Das könnte auch eine Woche sein.
Ja.
Und ich meine, du musst ja relativ schnell arbeiten.
Ja, aber ich weiß.
Damit
ja,
die Leiche halt auch nicht verrottet, während du da so.
Nee, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das fertige Endprodukt, wenn man es jetzt
Google so doch mal, wie lange so eine Einbalsamierung dauert, damit dein Google-Feed
damit du die ins Schaufenster stellen kannst. Ja.
Nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass es relativ flott geht. Aber wie gesagt, ich habe da absolut keine Ahnung von. Kann natürlich auch echt sein, dass das eine Weile dauert. Ich kann mir halt, auf der anderen Seite kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen, warum man neben normalen Schaufensterpuppen eine so realistische Puppe da reinstellen sollte. Auf einmal. Vielleicht ist sie auch einfach so realistisch der Tochter nachempfunden, aber gar nicht die Tochter. Also vielleicht hat das die Mutter in Auftrag gegeben.
Wahrscheinlich wird es das sein.
Ja.
Aber naja.
Es ist tatsächlich wirklich ein Mysterium. Aber ich habe mir halt wirklich auch aufgeschrieben, dass es rein wissenschaftlich und technisch gesehen sehr unrealistisch ist, dass eine balsamierte Leiche in einem Schaufenster fast ein ganzes Jahrhundert im gleichen Zustand gut aussieht. Ohne dass sich da regelmäßig jemand drum kümmert. Vielleicht wird sie ja nachts wirklich mal genommen und sich darum gekümmert, wenn sie denn eine einbalsamierte Leiche ist.
Ja. Also Leute, die eine Einbalsamierung durchführen, werden Thanatopraktiker genannt.
Thanatopraktiker?
Ja, also bei Tieren heißt das, glaube ich, nochmal anders.
Ah, okay.
Also das ist jetzt bei Menschen. Also, ja, gut, kann doch vielleicht relativ schnell gehen. Hier ist als Beispiel, da steht jetzt nicht genau, wie lange das Verfahren selber gedauert hat, aber als die Königin Elizabeth, die Queen, gestorben ist, die ist ja am 8. September verstorben und am 19. September sollte sie halt in die Familiengruft und dazwischen lagen halt 11 Tage, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger halt verabschieden konnten.
Ja.
Na, also, ja, geht das wahrscheinlich schon.
Ja, ich glaube schon. Ich meine, du musst ja überlegen, auch früher die Ägypter haben ja schon einbalsamiert.
Ja.
Und das ging ja auch zackig. Und die hatten Hitze. Also, die mussten sich beeilen, sonst hätte es angefangen zu stinken. Also, ich denke schon, dass das mehr oder weniger flott geht. Ja, auf jeden Fall, wer von euch mal nach Mexiko kommt, in die Stadt Chihuahua, der Laden, der heißt La Popular oder auch nur Pascualita, der wird irgendwie im Internet unter beiden Namen angezeigt. Und wird natürlich heute von neuen Besitzern geführt. Es gibt jedoch irgendwie keine Webseite zu diesem Laden. Lediglich habe ich ein Instagram-Profil gefunden mit ungefähr 850 Followern. Hübsche Kleider, die sie da so zeigen. Also nicht alle mein Geschmack, aber definitiv pompös.
Nee, also die kann nicht einbalsamiert worden sein.
Denn?
Eine Einbalsamierung muss dabei allerdings klar von einer Mumifizierung abgegrenzt werden. Wohingegen die Einbalsamierung die Konservierung des Leichnams über einen kurzen Zeitraum zum Ziel hat, wird bei der Mumifizierung eine dauerhafte Erhaltung des Körpers angestrebt. Da jegliches organisches Material anfällig für Zersetzungsprozesse durch Kleinstorganismen ist, werden bei einer Mumifizierung möglichst alle Körperorgane entfernt, sodass letztlich kaum mehr als die Haut und das Knochengerüst des Verstorbenen erhalten bleibt.
Ah.
Im alten Ägypten wurde dies durch mehrwöchige aufwendige Prozesse erreicht. Okay. Im Anschluss wurden verschiedene Füllmaterialien benutzt. Die Einbalsamierung hingegen hat das Ziel, den Körper eines Verstorbenen nur für einen gewissen Zeitraum zu konservieren, um Zeit zu gewinnen, um notwendige Schritte vor der Beisetzung durchführen zu können.
Okay.
Zum Beispiel bei einer Überführung.
Also sprechen wir hier tatsächlich, von einer Mumifizierung.
Und dafür sieht sie aber zu echt aus. Also zu nicht
voll.
Zu voll.
Ja, als hätte einer, der normalerweise Tiere, blöd gesagt, ausstopft, jetzt eine Frau ausstopfen müssen.
Wahrscheinlich ist vielleicht dann wirklich doch eine Wachspuppe.
Ich glaube schon. Also ich glaube schon. Ja. Wenn ich mir jetzt nochmal so die Hand angucke, gerade am Daumen, irgendwas denke ich mir so. Und Wachsfiguren sehen ja durchaus realistisch aus auch.
Ja.
Ich habe nur einmal in so einem Wachsfigurenkabinett bin ich gewesen. Hier so eine Madame Tussauds in Amsterdam.
Ja, ich war in Berlin.
Da habe ich jetzt natürlich nicht auf die Hände geachtet. Nee,
nicht so genau. Da hat man sich ja eher wirklich die Gesichter angeguckt, ob die wirklich jetzt aussehen wie ihre echten Pendants.
Ja.
Ne? Oder ob also man denkt.
Es ist trotzdem, also die Hände sehen schon krass gemacht aus.
Ja.
Ob das jetzt eine Wachsfigur ist oder nicht. Also derjenige, der die gemacht hat, hat da echt realistisch gearbeitet.
Aber ich denke, wir können die echte Person ausschließen. Mit dem, was wir gerade wissen.
Ich denke auch.
Aber es ist trotzdem creepy.
Creepy ist es trotzdem, ja. Ich bin trotzdem auch auf die ganzen Kommentare gespannt hier von den Ghosties.
Ja.
Da freue ich mich drauf. Und das war's.
Ja.
Von La Pascualita.
Vielen Dank.
Ich würde sagen, zum Ende der Folge und so, ne?
Ja, genau.
Noch was Schönes zum Schluss.
Dann fange ich heute mal mit meiner Empfehlung an und ich möchte euch eine Mini-Doku-Serie auf Netflix empfehlen. Das ist eine True-Crime-Doku. Die heißt American Murder Gabby Petito.
Mhm.
Da geht es, wie der Name schon sagt, um Gabby Petito.
Wie sagt mir das, glaube ich, was?
Ja, das war vor ein paar Jahren. Ich hab's tatsächlich, glaube ich, gar nicht so richtig mitgekriegt. Auf jeden Fall, Gabby ist mit ihrem damaligen Freund und dann auch, ich glaube, Verlobten irgendwann, mit einem Camper losgefahren und er kam aber alleine wieder zurück. Und hat aber nicht geredet, nichts gesagt, etc. Und dann, also es war vorher schon immer so ein bisschen komisch und der Typ war auch so ein bisschen shady, ne, also das. Die Eltern und so gesagt haben, boah, weiß ich jetzt nicht. Ne?
Mhm.
Also, dass er immer mal wieder so komische Züge, also im Grunde nett und so, aber hin und wieder so ein bisschen seltsam. Ne? Und hat die dann auch irgendwie versucht abzuschotten und so. Und dann sind die halt mit dem Camper rumgefahren. Die wollten halt eine große Tour machen. Ja, und irgendwann meldete sich Gabby gar nicht mehr. Ne? Und die haben auch von ihrem Freund da nichts mehr gehört, die Eltern und so. Bis dann irgendwann rausgekommen ist, ja, der ist schon wieder zu Hause mit dem Camper. So. Und dann ging halt, und der hat ja auch nicht geredet, der hat nicht, der hat sich geweigert, mit der Polizei zu reden, die Eltern haben nicht kooperiert von ihm, gar nichts, ne? Und dann ging quasi halt die Suche im Prinzip los, ne? Ja. Was passiert sein könnte. Und sie haben es dann hinterher auch rausgekriegt.
Ja, ne? Ich wollte gerade fragen, kriegt man hier eine Auflösung?
Ja, ja, man kriegt eine Auflösung, trotzdem nicht so ganz zufriedenstellend, was ihn dann angeht. Aber man bekommt eine Auflösung. Aber ich fand es gut gemacht und ja, also. Und es ist halt auch
Wie viele Folgen? Drei?
Drei waren es, glaube ich. Man hat halt auch viel, weil sie versucht hat, so einen Reisekanal zu starten. Also hat sie versucht, viel zu vloggen und sowas, was er aber auch schon so total doof fand, ne? Mhm. Also das hast du zwischendurch in diesem Video, es gibt super viele Videoaufnahmen halt auch von ihr, auch während dieses Trips und sowas, weil sie halt versucht hat, dieses Business, sag ich mal, einzuschlagen, sich so einen Kanal aufzubauen. Und was ich eigentlich auch ganz cool fand, sie hat auch ein Tagebuch so geführt, ne, wo sie dann zwischendurch was geschrieben hat. Und die Einträge, also die wurden auch Netflix dann zur Verfügung gestellt, wurden mit AI dann mit ihrer Stimme vorgelesen oder die Nachrichten und sowas. Mhm. Ne? Also ich fand das schon gut gemacht auf jeden Fall.
Ja, cool.
Und hat einen schon mitgenommen, finde ich.
Dann kommt das wohl auf meine Watchlist. Ja.
Und es sind wirklich 3 Folgen, also das hat man relativ, also ich habe es an einem Tag geguckt, ne? Also, ja.
Sehr cool. Sehr fein. Ich werde einen Film empfehlen und der ist auch schon was älter, von 2008. Aber ich denke, gerade jetzt ist dieser Film umso wichtiger, einfach so, wenn man jetzt so diesen Ton der Zeit kriegt, wo wir gerade leben. Und zwar geht es um Die Welle.
Ah, super Film.
Ja, ein absolut fantastischer Film, den wir dieses Wochenende nochmal geguckt haben.
Der ist Hammer.
Mit Milan, also unserem Bonussohn, also meinem Bonussohn, nicht als echtem Sohn. Und den er tatsächlich auch vorgeschlagen hat. Also Milan hat den Film vorgeschlagen. Ich war total überrascht, dass er den überhaupt schon kannte.
Ja.
Für alle die diesen Film nicht kennen oder noch nie von diesem Film gehört haben. Jürgen Vogel spielt die Hauptrolle, super Schauspieler.
Ja, der spielt das auch richtig gut.
Genau, es ist ein deutscher Film auch tatsächlich, der aber auf einem echten Experiment aus 1967 USA basiert. Und zwar geht es hier um ein Schulprojekt. Der Jürgen Vogel spielt einen Lehrer. Und es ist in diesem Film ist Projektwoche und er stellt mit seiner Klasse in dieser Projektwoche das Experiment aufgrund von einer Diskussion, die in der Klasse entstanden ist, dass ja sowas wie es damals im Dritten Reich gab, ja heute nie wieder passieren könnte. Also wir sind viel zu aufgeklärt für sowas. Das ist der Tonus der Diskussion.
Sieht man ja aktuell, ne?
Genau. Und Jürgen Vogel sagt, alles klar, probieren wir aus. Mhm. Ja? Was brauchen wir alles, um eine Diktatur zu starten? Mhm. Dies und das, wovon lebt das? Und so weiter und so fort.
Und das fängt dann, glaube ich, doch schon mit so kleinen Sachen an wie, ey, wieso redest du? Ich habe dich doch gar nicht aufgefordert und so, ne?
Meine ich. Ja, ne? Ja, aber auf einer netten, also ja, er bleibt ja, immer respektvoll.
Ja, aber es fängt da dann schon, dass er das dann so schon...
Genau, der setzt das, ich glaube, am selben Tag quasi noch um, also diese Projektwoche ist tatsächlich nur 5 Tage, ne?
Ja.
Also es ist halt wirklich nur eine Woche in der Schule und in dieser Woche stellen die halt krass alles auf die Beine, also plötzlich haben die alle eine Uniform, also die aus einem weißen Hemd besteht, ne, und einer Jeans oder was, aber was das mit den Schülern macht, innerhalb von einem Tag schon, ist unglaublich und gerade heute, in dieser Zeit finde ich diesen Film so wichtig, dass ich den unbedingt empfehlen musste, weil ich mir denke, der zeigt so gut auf, wie schnell das passieren kann, dass man plötzlich wieder in einer faschistischen, antisemitischen meinetwegen, Diktatur rumläuft.
Mhm.
Ne? Und andere ausgrenzt, nur weil sie nicht ein weißes Hemd tragen. Na, also klar, das bringt auch Vorteile für alle die in dieser Gruppe drin sind.
Mhm.
Na? Also Leute, die vorher ausgegrenzt waren, sind plötzlich dabei. Und also es ist einfach ein toller, toller Film. Und das Ende ist mitreißend tatsächlich, ergreifend, weil das einfach aus den Fugen läuft.
Ja.
Und ich empfehle euch wirklich wärmstens, diesen Film zu gucken, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall. Und vielleicht einfach noch mal anzugucken, wenn ihr ihn schon kennt.
Ja. Ich glaube, wir haben
der
den
läuft
damals
auf Netflix.
Ah, gut. Ich glaube, wir haben den damals, als ich Abi gemacht habe, auf dem Berufskolleg in Erklins. Ich meine, da gab es, ich kann sein, dass das war, wo der rausgekommen ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. War ich da noch auf der Schule? Ja. Das muss ich überlegen. Nee, da war ich noch auf der Realschule, als er rausgekommen ist. Auf jeden Fall, ja, es gab eine irgendwie so eine Art auch Angebot von Kinos wohl, dass Schulklassen den umsonst gucken konnten, meine ich. Ja. Und wir haben den damals dann auch im Kino auch nochmal geguckt dann.
Mhm.
Gut, das war auch, Kino war ja auch direkt nebenan. Aber fand ich auch richtig gut.
Ja, also der Film ist grandios, wirklich. Ich war auch noch mal ergriffen. Gerade am Ende passiert, also es ist Chaos. Also es wirklich läuft aus den Fugen, dieses ganze Experiment. Und wie der Jürgen Vogel das spielt, ist...
Das ist wirklich Hammer.
Also ihr merkt, ich bin ein bisschen verliebt. Ja. Also verliebt in diese
grandiose Leistung.
Ja, einfach. In die Leistung, genau.
Was manche Schauspieler halt einfach schaffen.
Ja, ja. Und er bringt das einfach so authentisch rüber, weil er sich selber in dieser
Rolle verliert. Ne?
Ja, aber der Lehrer per se, den Charakter, den er spielt, der verliert sich selbst in diesem
Experiment. Ja, ja, das meine ich.
Und die Bezug irgendwie auch zur Realität für diesen Zeitraum. Das ist ganz krass.
Ja.
Und deswegen schaut euch diesen Film an, weil ich hätte mir gewünscht, dass ich, um jetzt mal noch einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit zu machen, ich hätte mir gewünscht, dass in unserem Geschichtsunterricht viel mehr nicht so trockener Unterricht gemacht. Wir haben gefühlt 6 Jahre lang in der Realschule nur unsere deutsche Weltkriegsgeschichte durchgenommen. Aber niemals haben wir irgendwie ein Buch dazu gelesen, haben wir einen Film dazu geguckt oder sind gar mal an irgendwelche Orte gefahren, die das, die man anfassen kann.
Hat ihr nicht mal, ich habe irgendwie die ganze Zeit im Kopf, dass du mal mit deiner Klasse
zu
einem Konzentrationslager gefahren bist.
Wir sind noch nie zu einem Konzentrationslager
gefahren. Nee, wir damals auch nicht. Und ich fände, das wäre eigentlich Pflicht.
Das sollte Pflicht sein, dass Klassen in KZs fahren, um die sich anzugucken, damit man einfach begreift, weil das weiß ich noch von mir, irgendwann hängt dir das Thema so zum Hals raus, wenn du immer nur in irgendwelchen dummen Büchern darüber liest, immer nur die gleichen trockenen Texte hörst, immer nur das Gleiche vom Lehrer hörst und du niemals was bekommst, was du greifen kannst. In der Schule habe ich nicht gewusst, wie schrecklich das war. Nee. Das habe ich immer alles erst durch Filme und Bücher erfahren, die ich nach der Schule gelesen habe oder außerhalb der Schule, nicht von der Schule. Aber dabei ist es so wichtig, dass in der Schule das auch wirklich für die Schüler so verbildlich wird, dass der Schock, dieses Schockiertsein auch entsteht und nicht dieses, boah, ich kann es nicht mehr hören. Weil das ist ja genau das, wo wir nicht hinwollen.
Das ist das, wo wir gerade hinsteuern.
Genau, weil das nicht mehr, man kann es nicht mehr hören gefühlt, einfach weil alles immer so trocken ist. Ja. Man muss es an bildhaften Beispielen sehen, erleben vielleicht sogar, also erleben im Sinne von, dass du das KZ siehst, wie viele Menschen und Namen an diesen Tafeln stehen. Ich habe bis heute kein Konzentrationslager gesehen, was aber immer noch auf meiner To-Do-Liste steht. Und es Damit die Schüler begreifen, wie schrecklich das war und dass es auch, wenn es lange her ist, nicht vergessen werden darf. Und damit jetzt preach aus, weil wir sind ja hier kein Geschichtspodcast.
Nein, aber wenn wir gerade schon da sind, möchte ich euch dazu auch noch 2 Podcast-Folgen empfehlen, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind. Einmal von Mordlust.
Oh. Das, über die Anne Frank.
Genau, über Anne Frank. Die Folge heißt Das Versteck im Hinterhaus. Die kam am 26. Februar online. Und von Plothaus, der Podcast von Vis-a-vis, von Lotti, die hat am 20. Februar auch eine Folge rausgebracht, das ist Folge 10, von dem Anwalt, der Hitler bloßstellte.
Mhm.
Der halt wirklich Hitler in einem Gerichtsprozess bloßgestellt hat. Und das hat... Und für Hitler war das dann quasi mit einer seiner Staatsfeinde Nummer 1 quasi.
Ja, das glaube ich gerne. Ne?
Wahnsinns, beides richtig gute Folgen, sehr wichtige Folgen, gerade zu diesem Thema, wenn wir halt wirklich gerade dabei sind. Ja.
Das Tagebuch der Anne Frank, das wäre eine klasse Schullektüre.
Ja. Haben ja auch einige.
Ja, einige ja. Ne? Ich hatte es nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe mir das Buch zum Geburtstag gewünscht, damit ich es lesen kann.
Ja.
Also ich habe es halt immer noch zu Hause. Ne?
Ja.
Aber... Naja, lassen wir das. Ja. Deutsches Schulsystem und so.
Mhm. So. Ja, wobei, das kann man auch nicht sorry, wenn wir hier gerade ein bisschen ausschweifen. Wenn ich so lese, das hat Mordlust dann ja auch in einem Post gefragt, ne? Wie war denn euer Geschichtsunterricht dazu?
Stimmt.
Ne, wenn ich bei manchen dann lese, das war wirklich, die sind Stolpersteine angucken gegangen, die sind ins KZ gefahren.
Ja.
Ne, die haben alles Mögliche gemacht, um das wirklich, begreifen zu können.
Ja, das ist ein gutes Wort.
Und dann hast du welche, die das Ja, vielleicht mal in so, so einem Nebensatz. Oder nur im Deutschunterricht mal durchgenommen haben, gar nicht im Geschichtsunterricht. Oh Gott, ne? Oder ja vielleicht mal im Politikunterricht. Ne? Mhm.
Ja, das ja. Ist, dass das so sich voneinander unterscheidet, ja. Ist schon krass.
Ja. So, naja. Sorry, rant so. Over.
Also, jetzt eben, danke, falls ihr noch dran seid, danke. Diandra, möchtest du deine Frage stellen?
Ja, ich kann meine Frage stellen. Das ist eine relativ leichte Frage heute. Wenn wir so an Sheldon aus Big Bang Theory denken,
ja.
Wie oft klopfst du denn an Türen, ach, wenn du irgendwo anklopfst?
Das ist eine lustige Frage, warte mal. Zweimal oder dreimal?
Ja, ich glaube, ich bin auch so zwischen zwei und dreimal. So,
ich glaube zweimal. Zweimal ja, mache
also ich. Ich mache mal zweimal, manchmal dreimal, aber jetzt natürlich nicht. Thomas? 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 Ja, aber eher dann so tuk, tuk, tuk. Ja, oder tuk, tuk.
Ja. Ja, nee, ich bin auch, also zweimal, das würde ich sagen, mache ich 98% der Zeit. Ja.
Ich bin auch hauptsächlich, glaube ich, bei zweimal und hin und wieder kommt noch so ein dritter mit
ja.
Raus.
Manchmal bin ich bei Milan so ein bisschen überschwänglich pow, und dann mache ich so, denn. Ja. Oder so.
Gut, das sind
aber, ja ja, aber so normal sind es zweimal. Mhm. Interessante okay. Frage, cool. Ja, ne? Meine Frage bezieht sich nochmal auf das Buch von vor einiger Zeit, Legalexis.
Ja.
Weil die Idee fand ich ja, wie gesagt, grandios. Mhm. Nur nicht grandios umgesetzt.
Mhm.
Und ich hatte mich gefragt, wenn wir auf dieser Akademie wären oder auf so einer Akademie, mhm. wo man in Bücher reisen könnte
ja.
und wo du dann an der Uniform eben deine Stufe mhm. und deine Affinität
mhm.
stehen hättest, was wäre denn deine Buchaffinität? Was glaubst du?
Also ich würde mir sowas wie Fantasy wünschen, aber es wäre wahrscheinlich Thriller. Psychothriller, Thriller. Mhm. Wahrscheinlich.
Je blutiger, desto besser.
Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber ich würde mir Fantasy wünschen.
Fantasy würde ich mir auch wünschen, aber bei mir wäre es wahrscheinlich die historischen Romane.
Ja, wahrscheinlich.
Mit Fantasy-Einflüssen.
Mm.
Ne? Also ich glaube schon, dass das so historisch mit Fantasy-Einfluss da ständ oder so.
Ja, das so wird bei Thriller ein bisschen schwierig.
Outlander oder so.
Ja.
Ne? Das,
ja.
Das ist ja auch, also ja. historisch, aber durch diese Steine mm. und die Zeitreise ja doch auch mit einem Fantasy-Charakter.
Ja, das stimmt.
Deswegen, ja, also ich wäre wohl bei den historischen Romanen.
Mm.
Auch wenn ich lieber auf Drachen reiten würde. Ja. Kann ich ja trotzdem, aber
oder mit ich würde meine Energie Ring dann halt werfen.
Ja. Ja. Naja. Komm, Frodo, ich habe so lange drauf gewartet.
Ich trage dich auch den ganzen Weg dahin.
Endlich bin ich da. Achtung, Frodo, gleich kommt der Balrog. Lass uns schon mal rennen.
Ja, ja, genau.
Sehr schön.
Mhm.
Ja. Gut, da das jetzt alles geklärt wäre.
Ja. Entschuldigung, dass jetzt zum Ende hin noch mal so ein bisschen ausschweifender ja. geworden ist, aber hin und wieder muss das mal sein.
Ja. Und es sind ja Themen, die uns auch einfach dann am Herzen liegen.
Ja.
Also
und uns alle bewegen sollten.
Ja.
Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Bis demnächst.
Bis dann.
Wenn es wieder heißt.
Gruselstunde.
Oh Gott. Okay. Tschö.
Tschüss. Auf Pulau Ubin.
Ubin?
Ubin. Der Schrein des deutschen Mädchens, der sich an der Südküste von Pulau Ubin befindet, hat die Fantasie der Bevölkerung in einer Weise angeregt, wie es nur wenige andere Schreine in Singapur getan haben. Abgesehen ach,
der
von.
Der Schrein.
Was?
Der Schrein. Ich ja. habe der Schrei eines Mädchens verstanden.
Oh, klang das so?
Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch gehört, oh. aber.
Ja, der Schrei des Mädchens hat die Fantasie beflügelt.
Ja, kann ja sein. Wer weiß, was dem armen Mädchen zugestoßen ist.
Ja. Der Schrein im Südwesten der Insel befindet sich heute im Ketan Mountainbike. Im Ketan Mountainbike ist der Schrein. Das ist ein sehr großes Mountainbike.
Also. Oder ein sehr kleiner Schrein.
Vielleicht auch, ja. Kaufte er die nun verfolgte Barbie-Puppe und brachte die da zum Schrein. Manche behaupten, dass das Bildnis heimgesucht wird und im Laufe der Zeit ist es zu einer zu einer leckeren Spezialität geworden.
Wer mag nicht Barbie-Puppe?
Mit Seele. Mattel.
Mit Seele. Mit Seele.
1987 tauchte die Geschichte des deutschen Mädchens in den Medien. Da aber niederländische Bürger nicht interniert wurden, da die Niederländer im Ersten Weltkrieg neutral waren. Nee, nicht die Niederländer, die Niederlande. Obwohl es wohl Beweise dafür gibt, dass eine deutsche Familie irgendwann mal eine Kaffeeplantage auf Pulau Ubin betrieb, ist nicht bewiesen, dass sie dies bis zu ihrer kriegsbedingten...
Hier in der Calle Guda...
Ach, da?
Ja.
Cool.
Guda Gudu. Hier in der Calle Guadalupe, Victoria, führt Pascuala Esparza... Pascuala ist unfassbar stolz auf ihre wunderhübsche Tochter.
Entschuldigung. Ich höre jetzt auf
dich. Wie so eine Hexe. Pascuala sieht die Stelle an, die ihre Tochter ihre Das Brautpaar, Pascuala, sowie ein... Ach so, doch, nee, das war richtig. Ich habe gerade gedacht, hä, das Brautpaar und Pascuala? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber doch, natürlich, das Brautpaar, die... Ja. Kann es sein, dass sie sich wirklich für immer von ihrem geliebten Trint kennen soll? Das Trint. Zudem sieht die Schaufensterpuppe Pasqualas Tochter... Nein, da sind noch vier Wörter zwischen.
Hätte jetzt aber auch fast gepasst.
Also. Hätte gepasst, aber naja... Die lebensechten Augen,
Ach, das?
Ja, und das die Haut mit kleinen Fältchen.
Ich kann es mir richtig vorstellen.
Ne?
Ja.
Ja.
Diese Details.
Einige Menschen schwören Stein und Bein, dass sie gesehen haben, wie sich La Pascualita bewegt und
sich im Grabe umdreht.
Die von der mysteriösen und tragischen Geschichte fasziniert sind und sich erhoffen, insgeheim doch einen Beweis dafür zu finden, dass der letzte Satz.